Salvete amici amicaeque und herzlich willkommen zu Errare Romanum Est, dem Latein-Podcast. Ich bin Lea, eure Hospes, und heute sind Katharina Kilgus und Jana Niemeyer bei mir. Es geht diesmal um die Fehlannahme, dass es Editionen für die Ewigkeit gibt. Jana, kannst du uns zu Beginn von deinem liebsten mit Latein verbundenen Missverständnis erzählen?
Ich habe im Vorfeld tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken müssen und bin dann eigentlich darauf gekommen, was ja auch zu unserem Thema ganz gut passt, vielleicht eher zu einer Fehlannahme, die ich lange Zeit ganz selbstverständlich hatte, nämlich wenn man in der Schule so Latein hat und diese Texte liest von Cicero und Seneca und so weiter, dann denkt man automatisch, ja natürlich, das sind die Texte und so sind sie quasi vom Himmel herabgestiegen oder aus der Tiefe der Zeit zu uns gekommen und diese Monumente bestehen genauso, wie sie sind und nicht anders. Das sind quasi unabänderliche Formen. Und ja, in den letzten Jahren ist aber immer deutlicher geworden, dass das gar nicht so stimmt. Also, dass die Texte, wie wir sie haben, Prozesse durchlaufen haben und sich verändert haben und dass ganz viel daran auch Interpretation ist. Das geht ja schon los bei der Zeichensetzung. Wo fängt jetzt ein Satz an? Wo endet er? Setzen wir da Kommata rein? Setzen wir ein Ausrufezeichen ans Ende? Also all das ist ja gar nichts, was in der Antike mal jemand aufgeschrieben hat, sondern ja, etwas, was dann danach entstanden ist. Und insofern diese Fehlannahme oder dieses Missverständnis, dass gerade lateinische Texte so feststehende Monumente sind, ja, das fand ich eigentlich ganz passend für heute.
Total. Dann können wir ja direkt mal mit der Einstiegsfrage beginnen. Was ist eine Edition?
Eine Edition, könnte man erstmal sagen, ist ein irgendwie publizierter Text und erstmal noch gar nichts weiter. Das, was uns heute interessiert, geht es wahrscheinlich eher um wissenschaftliche oder um kritische Editionen. Und da sind dann die Ansprüche schon etwas höher. Da reicht es dann nicht, dass man einen Text einfach aufschreibt, sondern da gehört noch mehr dazu, um ihn aufzubereiten und einem Publikum zugänglich zu machen.
Vielleicht können wir erstmal noch beim Allgemeinen bleiben und drüber reden, was es für unterschiedliche Formen der Edition gibt. Vielleicht fragen wir einfach mal Katharina, was stellst du dir denn unter einer Edition vor?
Oje, wenn ich jetzt sage, das Erste, was ich damit verbinde, ist ein Editor, mit dem man zum Programmieren benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das schon Thema war, aber ich bin eigentlich Physikerin und habe mit Latein so überhaupt nichts am Hut. Und ja, auch mit Sprachen nicht und entsprechend auch mit Editionen, also so wie wir heute darüber sprechen, wirklich überhaupt nichts. Und ich kann mir nichts darunter vorstellen.
Vielleicht können wir sonst ja aber auch den Umweg übers Englische nehmen. Da heißt ja ein Herausgeber ganz einfach ein Editor. Ja. Also eigentlich ist es ja nichts anderes als Bücher oder irgendwie Publikationen zusammenzustellen und dann herauszubringen.
Richtig.
Ja, stimmt. Aber was hast du denn bei deiner Edition gemacht?
Ganz grob habe ich mir einen Text genommen aus dem 15. Jahrhundert, der in Handschriften überliefert ist, die in irgendwelchen Archiven liegen, und habe diesen Text ja so aufbereitet, dass man ihn dann hoffentlich irgendwann in Druckform lesen kann. Das heißt, in einer modernen Publikation mit Anmerkungen, mit Kommentar und noch verschiedenen anderen Elementen aufbereitet, sodass ein moderner Leser etwas mit diesem mittelalterlichen Text anfangen kann.
Also ist eine Edition eine enorme Serviceleistung. Erstmal.
Ja, so kann man das formulieren.
Wofür braucht man also eine Edition?
Also ich würde sagen, einfach um Texte zugänglich zu machen, um Texte heranzukommen, an die man sonst vielleicht nicht herankäme.
Mhm. Und das heißt, man benutzt es auch, um von einem Medium auf ein anderes zu wechseln? Würde man dann auch bei einem Hörbuch von einer Edition sprechen? Also ich meine, so der Wechsel von Handschrift zu einem gedruckten Buch ist ja schon ein Unterschied.
Interessante Frage.
Guter Punkt, ja. Ich würde jetzt sagen, im Hörbuch liegt ja dann auch wieder ein geschriebener Text zugrunde eigentlich. Insofern ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber,
ja, ja. Aber man hat ja dann doch eine andere Ebene. Dadurch, dass wenn man das Hörbuch einliest, kann man ja auch noch eine Betonung mit reinbringen. Oder ja, es gibt ja ganz viele Arten zu lesen und damit dem Text nochmal ja, den Text quasi noch eine Interpretation zuzufügen oder noch einfach nochmal eine andere Ebene. Und du hattest es ja auch angedeutet, dass es bei den Handschriften ja auch dann quasi, wenn man das überträgt auf eine, ja, irgendwie in eine andere Handschrift oder irgendwie aufs in den Computer eintippt, dass man dann Abschläge macht oder vielleicht auch andere Möglichkeiten hat. Ich weiß nicht, wie groß sind da die Unterschiede oder also von der Handschrift zu der gedruckten Version?
Ja, da kann man jetzt auf ganz vielen Ebenen ansetzen. Also grundsätzlich ist es schon ein ziemlicher Medienwechsel und ja, man will den Text ja auch irgendwie aufschließen. Also gerade wenn wir jetzt über historische Texte reden, dann reicht es nicht, den Text quasi einmal abzutippen, hinzuklatschen und dann sagen, so, bitteschön, sondern dann braucht man vielleicht noch so ein bisschen historischen Kontext oder ja, irgendwie Informationen, wo kommen diese Handschriften überhaupt her, damit man diesen Text überhaupt einordnen kann, damit man was damit anfangen kann. Insofern, ja, ist immer auch Interpretation mit dabei oder auch immer eine Recherche oder eine Kontextualisierung, die über den eigentlichen Wortlaut des Textes hinausgeht, würde ich sagen. Aber da sind wir jetzt schon im speziellen Bereich einer wissenschaftlichen Edition und deswegen, ja, Edition allgemein. Schwierig zu sagen, wo trennt man da?
Das hängt ja auch vom Publikum ab, für das ich ediere. Seneca ist ein Autor, den liest man auch in der Schule. Und so eine Schuledition würde ganz anders aussehen als jetzt eine für den wissenschaftlichen Gebrauch. In der Schuledition wünscht man sich ja Vokabelangaben, Kontextualisierung zu kürzeren, einfachen Textausschnitten, Aufgaben, Bilder mit Sicherheit auch noch. Und bei einer wissenschaftlichen Studienausgabe hat man dann eben einen Kommentar, wahrscheinlich keine Vokabelangaben mehr, außer an ganz speziellen Stellen. Und ja, das Mysterium textkritischer Apparat, auf das wir noch näher eingehen wollen.
Und dann noch die Ausgabe dazu, die du von Seneca in der Buchhandlung kaufen kannst. Dann stimmt, wahrscheinlich in Übersetzung, aber nicht auf Lateinisch, aber immerhin. Seneca als Ratgeber fürs Leben bis heute kann man ja auch noch kaufen. Das ist dann richtig, auch wieder was anderes.
Und es sind alles Editionen.
Dann noch was jetzt vielleicht auch ein bisschen weit geht, aber mir vorhin so durch den Kopf geflogen ist. Wenn man eine Handschrift hat, dann ist sie ja möglicherweise auch nicht gut lesbar, oder? Oder es fehlen Stücke. Inwieweit fließt das dann in die Edition mit ein?
Ja, genau. Da kommen wir jetzt so ein bisschen schon zu den Feinheiten. Genau, das ist ja auch ein wesentlicher Grund, weshalb Editionen überhaupt sinnvoll sind. Also sonst könnte ich ja einfach sagen, okay, Leute, ich mache euch ein Foto von dieser Handschrift, druck das ab und damit ist die Sache getan. Aber das ist halt schon der erste Punkt, man muss es erstmal lesen können. Das fängt natürlich bei der Handschrift an, die man dann so hat, irgendwie Handschriften des 15. Jahrhunderts oder so. Boah, kann man sich reinlesen, aber da muss man es auch wirklich wollen, sozusagen. Mhm. Und dann natürlich das Material in sich, wie du schon sagst, es kann beschädigt sein, es kann etwas fehlen oder es wurde von vornherein nur ein Teil des Textes dort aufgeschrieben, weil man irgendwie dachte, okay, ich will jetzt nur ein kurzes Zitat haben oder ich will nur einen bestimmten Ausschnitt haben. Und in einer wissenschaftlichen Edition würde das auch alles vermerkt sein. Also dann würde man genau aufgedröselt haben, okay, in dieser Handschrift steht jetzt das und das drin, in der anderen Handschrift, wo vielleicht derselbe Text drin steht, da ist dann aber noch ein Textabschnitt mehr mit drin oder so.
Oder da wurde ein Wort ausgetauscht.
Ja, zum Beispiel.
Und vielleicht ist das auch eine Fehlinformation von meiner Seite. Werden da nicht teilweise auch irgendwelche Randnotizen mit vermerkt, die irgendwelche Leser gemacht haben?
Das kommt dann ganz auf den Text an. Also ob es sinnvoll ist. Oft wird ja gesagt, okay, mich interessiert nur das Werk an sich. Was dann andere Leute hinterher da dran rumgeschrieben haben, ist mir ja egal. Aber jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel auch gibt es sehr viele Randbemerkungen, die auch von Wichtigkeit sind durchaus im historischen Kontext. Und dann kann man sich eben entscheiden, ob man die mitedieren möchte, weil es sinnvoll ist, oder aber nicht, weil man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, das leistet keinen eigenen Mehrwert.
Man muss auch immer sein Publikum mitdenken, würde ich sagen. Und die Überlieferungslage an sich auch. Also wenn wir jetzt einen Text haben, der meinetwegen in einer bis fünf Handschriften ediert ist, dann kann es mit den Randbemerkungen oder Glossen da ist es noch schaffbar, auch vom Aufwand her sozusagen. Aber wenn ich mir jetzt so einen Klassiker schnapp wie Vergil oder so, der dann in zigtausend Handschriften überliefert ist, da kann ich nicht aus jeder Handschrift auch noch die Glossen sichten und mit auflisten.
Wobei, dann kannst du schon wieder eigene Editionen nur für die Glossen haben. Oder für bestimmte Kommentare, die dann besonders einflussreich werden.
Ja, ich stelle es mir gerade schon sehr schnell sehr unübersichtlich vor. Also wenn man dann noch alles Mögliche reinschreibt mit, da ist jetzt ein Wort anders zu einer anderen Handschrift oder da fehlt ein Teil von dem Text oder sowas. Es ist dann ja auch eher eine typografische Herausforderung oder gestalterisch.
Ja, stimmt. Haben sich dann auch zum Teil eigene Konventionen so herausgebildet. Also da kommen wir dann wieder auf den mysteriösen textkritischen Apparat. Das ist irgendwie eine sehr formalisierte Darstellungsweise, um möglichst viele Informationen möglichst knapp oder mit wenigen Worten dann wiederzugeben. Und das ermöglicht es eben, dass es dann nicht so unübersichtlich wird, sondern dass dann derartige Informationen gesammelt in einem bestimmten Bereich auftreten.
Vielleicht kannst du ja mal genauer beschreiben, wie so ein textkritischer Apparat aussieht, Jana.
Also wenn man einen Text hat, dann würde man erstmal schauen, okay, ich mache irgendwie eine Zeilennummerierung oder eine Verszählung oder sowas, je nachdem. Und dann also hätte man einmal den Text an sich und unten drunter oder ganz am Ende des Buches oder wie auch immer, da würde dann zu jedem einzelnen Vers oder zu jeder Zeile dieser Apparat auftauchen, wo dann also für jede Zeile steht, okay, dieses Wort ist ausgefallen in der und der Handschrift oder in dieser Handschrift steht ein anderer Eigenname oder ja, eigentlich nach Belieben in dieser Handschrift wurde ein Wort korrigiert und so weiter. Aber da würde dann nicht stehen, in dieser Handschrift wurde ein Wort korrigiert, dann mit 5 Wörtern oder so, sondern einfach kurz ein lateinischer Begriff oder auch ein deutscher. Und damit kann man das Ganze sehr komprimieren. Ja, eigentlich ist es ein Referenzsystem. Du würdest dann immer nach der Zeilennummer oder der Versnummer gucken und dann hättest du die Informationen gebündelt dazu.
Aber ist eigentlich dann wie so eine Geheimschrift für Lateiner?
Ja, so ein bisschen schon. Es ist schon so ein eigener Code, den man einmal kennen muss. Er muss auch nicht auf Lateinisch sein. Also traditionell ist er auf Lateinisch, aber heutzutage nicht mehr unbedingt.
Es gibt in vielen Editionen auch ein Vorwort, in dem die Überlieferungslage noch mal ein bisschen ausführlicher dargestellt wird und die einzelnen Textzeugen vorgeführt werden. Und in vielen Fällen wird die auf Latein geschrieben, aber das hört sich mittlerweile auch eher auf. Also in der klassischen Philologie macht man es, glaube ich, noch so, aber jetzt bei uns Mittel- und Neulatinisten eher nicht.
Nein, das wäre schlimm.
Liegt es dann daran, dass sich die Neu- und Mittellateiner so modern fühlen mit ihrem Latein, das erst 1000 Jahre alt ist? Oder hat es mehr praktische Gründe?
Ich würde sagen, einfach praktische Gründe. Ja. Also das Praktische natürlich, wenn du das alles auf Latein machst, jemand, der sich mit lateinischen Texten beschäftigt, der also deine Edition konsultieren würde, der kann auch Latein. Das heißt, das wäre dann international zugänglich. Das ist so ein großer Vorteil. Wenn du irgendwas recherchierst und du findest eine Edition auf Polnisch oder so, dann denkst du dir auch, okay, also den lateinischen Text verstehe ich, aber die Einleitung schon nicht mehr. Genau, deswegen, ja, aber heute ist es halt irgendwie sehr, sehr antiquiert, auf Lateinisch zu schreiben. Deswegen ist, glaube ich, so, also auch da wieder eine Abwägungssache. Aber man würde dann eher eine der größeren europäischen Sprachen wählen. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.
Ja.
So, das wäre dann das Naheliegende.
Okay.
Es kommt natürlich dann auch auf den Text an. Also ich habe jetzt einen Text eines deutschen Dichters ediert. Das heißt, da habe ich dann auch keine Skrupel, das Ganze auf Deutsch zu schreiben.
Ah, okay.
Ich mir denke, wer sich damit beschäftigt, der will sich irgendwie mit dem deutschen Raum beschäftigen.
Ja, aber das heißt, es ist nicht so wie in den Naturwissenschaften, wo einfach alles standardmäßig auf Englisch ist und wo man dann auch sagen würde, ja, Vorwort halt auf Englisch, okay.
Vielleicht gehen wir wieder zurück zu Editionen allgemein. Jana, was würdest du sagen, macht eine Edition zu einer guten Edition oder wie weist sich eine weniger gute Edition aus?
Ja gut, also Editionen können ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Es hängt vom jeweiligen Text ab, was dafür gut passt oder nicht. Das haben wir eben bei den Glossen, bei diesen Randbemerkungen schon angesprochen. Es kann sinnvoll sein, es kann nicht sinnvoll sein. Und solche Schritte hat man natürlich immer wieder. Also ist jetzt für diesen Text eine Übersetzung sinnvoll oder nicht und so weiter. Aber so grundsätzlich eine gute Edition schließt irgendwie den Text auf für einen Leser, der nicht nur das ganz, ganz spezielle Fachpublikum ist, würde ich sagen. Denn auch wenn man sich an Fachpublikum richtet, kann man ja nicht ausgehen, dass alle Leute Experten jetzt für, weiß ich nicht, für diesen Verfasser sind oder für genau dieses Jahrzehnt in der Geschichte oder so. Das heißt, man sollte möglichst Hilfestellung bieten, die den Text aufschließt, die ihn erklärt, die ihn zugänglich macht, ganz allgemein. Und was dafür angemessen ist, das kommt dann wieder auf den einzelnen Fall an. Was eine schlechte Edition ausmacht, ist, wenn da zum Beispiel schon gleich Tippfehler drin sind oder so. Oder wenn Wörter falsch geschrieben sind oder wenn, ganz, ganz schlimm, wenn nicht erklärt ist, was hat der Editor eigentlich gemacht? Also hat er jetzt seine eigene Zeichensetzung gemacht oder hat er in manchen Punkten dann die Rechtschreibung in Anführungszeichen normalisiert, also damit sie eher so aussieht wie im Lehrbuch und hat gar nicht wiedergegeben, was in der Handschrift steht. Also solche Geschichten. Wenn das der Editor dann gar nicht sagt, wie sehr er eingegriffen hat, das ist schon weniger gut.
Und würdest du dann sagen, ist es nicht besser, etwas zu edieren, was bisher noch überhaupt nicht in einer Edition zugänglich ist, als sich einen Text zu krallen, wo die Edition dürftig ist?
Ja, man kann beides rechtfertigen, würde ich sagen. Also cooler ist es natürlich eigentlich, einen Text zu nehmen, der noch gar nicht ediert ist. Würde ich auch so sehen. Aber für das andere kann es eben auch Gründe geben. Zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Erkenntnisgewinn sich verspricht oder wenn die Edition halt wirklich schlecht ist. Wenn man seitdem noch mehr Handschriften gefunden hat, wo derselbe Text drin ist zum Beispiel. Oder wenn man noch viel machen möchte, was in der ersten Edition noch nicht gemacht wurde. Also das wären alles Gründe, doch noch eine Edition zu überarbeiten. Beziehungsweise eine Edition eines Textes zu machen, der bereits ediert wurde.
Ist es dann im Studium so, dass man auch lernt, damit umzugehen? Oder dass man mal, weiß nicht, gerade bei irgendeinem Klassiker mehrere Editionen vergleicht? Oder liest man immer nur eine? Oder,
Die Frage geht direkt an die klassische Latinistin.
Bei uns an der Uni in Göttingen, wo ich jetzt war, ist leider nicht so wahnsinnig viel Zeit auf den Umgang mit Editionen verwendet worden. Das liegt einfach daran, dass es viel Übungssache ist. Und ja, es ist leider schade. Und man muss halt an allen Stellen kürzen. Und also beim Umgang mit Editionen, da geht's halt vergleichsweise gut. Und es gibt so Go-To-Editionen, immer möglichst die neueste und dann von einem bestimmten Verlag, die man heranziehen soll, gerade wenn man jetzt eine Hausarbeit schreibt oder so, dann soll man nicht einfach mit dem Reklambüchlein arbeiten, sondern schon mit der entsprechenden wissenschaftlichen Ausgabe mit textkritischem Apparat und lateinischem Vorwort. Aber also es gibt schon immer wieder Situationen, in denen dann diskutiert wird, was hat jetzt dieser Editor besonders gut gemacht oder was zeichnet den aus? Zum Beispiel gibt es einen Editor, der heißt Shackleton Bailey, der konjiziert wahnsinnig viel und ist dafür quasi berüchtigt, dass er ganz viel in den Text eingreift und seine eigenen Ideen, also die ihm zum Beispiel bei Lücken oder wenn was unleserlich ist, dann schmeißt er da quasi seine Idee einfach in den Text rein. Und viele andere Editoren machen das halt nicht. Und darüber wird dann beispielsweise diskutiert.
Und dann im Mittel- und Neulatein, das ist dann ja wieder ein anderes Studium, da geht schon relativ viel darum, weil eben auch sehr viel mehr Texte überhaupt überliefert sind und prozentual sehr viel weniger ediert sind als jetzt im klassischen Latein. Weil du viel eher die Möglichkeit hast, in irgendeinem Archiv eine Handschrift aufzumachen und da ist ein Text, für den es eben gar keine Edition gibt. Und mit diesem Rechercheproblem muss man irgendwie umgehen lernen. Also ja. Da ist das Bedürfnis vielleicht größer, sich damit auseinanderzusetzen.
Und weil du auch dann dem Editor halt viel mehr ausgeliefert bist, wenn es nur eine einzige Edition gibt, als wenn du halt ans Regal gehen kannst und da sind 15 unterschiedliche. Und wenn du mit einer nicht klarkommst oder wenn in einer ein Versfuß übersehen wurde oder keine Ahnung, wo du Alternativen hast. Also da wird in Mittel- und Neulatein, hat Jana ja schon gesagt, dann schon auch drüber diskutiert, was macht jetzt eine Edition besonders gut oder für welche Zwecke ist die vielleicht eher nicht so gut geeignet.
Okay, ja. Noch eine Frage oder vielleicht eher eine Bitte. Ich weiß jetzt dank Lea, was zumindest so grob, was Neu- und Mittel- und Latein sind und klassisches Latein, aber vielleicht wollt ihr es für die Hörer, die es nicht wissen, kurz erklären.
Es ist eigentlich eine reine Zeiteinteilung. Also man kann da auch rangehen mit Wertungen und sagen, okay, das klassische Latein ist das einzig wahre oder so, aber eigentlich ist es erstmal eine Zeiteinteilung, klassisches Latein ist irgendwie Latein der Antike. So ganz, ganz, ganz grob. Mittel- und Neulatein setzt man an. Latein des Mittelalters und der Neuzeit. Was man dann jeweils da noch weiter dranhängt und so weiter, ist auch so ein bisschen personenabhängig, würde ich sagen. Aber erstmal diese ganz grobe zeitliche Einteilung.
Und es ist aber ja eine schwierige Frage, allein vor dem Hintergrund, dass ja auch die antiken Klassiker, in Anführungszeichen, wie jetzt Vergil und Cicero, uns in erster Linie in Handschriften aus dem Mittelalter überliefert sind. Ist es dann noch richtig? Antikes Latein?
Wurden dann im Mittelalter bei den Überlieferungen, also wie gut sind die dann quasi editiert? Und wie viel hat sich mit der Zeit entwickelt, die sich wissenschaftliche Praxis ja allgemein verändert und weiterentwickelt?
Wie meinst du jetzt?
Wenn jetzt zum Beispiel der Originaltext von Vergil, den es nicht gibt oder nicht mehr gibt, sondern man hat nur eine Handschrift aus dem Mittelalter, wurde die dann einfach abgeschrieben? Oder wurden auch da schon irgendwelche Änderungen vermerkt, die die Leute beim Abschreiben gemacht haben?
Ja, sehr guter Punkt.
Das kommt ganz drauf an.
Ja.
Also es gibt ja keine Standards. Und wenn du jetzt einen Kopisten hast, dem das irgendwie wichtig ist, hervorzuheben, was jetzt seine Idee ist, dann kann das durchaus sein, dass das mal vorkommt. Aber häufig, du musst dir ja auch den Kopiervorgang vor Augen führen. Oft ist es ja so, dass diktiert wird und mehrere Leute schreiben ab. Mhm. Und wenn du dann beim Hören einen Fehler machst, dann ist gar nicht gesagt, dass dir das überhaupt beim Schreiben auffällt.
Mhm. Ja, ja.
Und klar. Dann ist es logischerweise auch nicht hervorgehoben. Mhm. Und andererseits, wenn sich jetzt jemand ein Buch aus der Bibliothek ausleiht, kann es auch passieren, dass der da einfach seine Eintragungen reinmacht, weil er findet, er hat jetzt eine bessere Idee oder er hat es mal anders gehört oder so und macht es aber gar nicht als solches kenntlich. Das kann auch passieren. Und das musst du dann als Editor versuchen, irgendwie aufzuschlüsseln.
Mhm. Mir tun auch die Editoren leid, die dann irgendwie so einen Text haben, der in Dutzenden oder Hunderten Handschriften überliefert ist. Das muss richtig furchtbar sein.
Ja. Weil dann ja wahrscheinlich jede irgendwie anders ist. Aber habe ich das richtig verstanden, dass deine Edition oder dein Originaltext ja jetzt nicht so alt ist? Wie viele Abschriften davon hattest du?
Ja, also der Text ist aus den 1460ern und es gibt insgesamt 6 Handschriften, wo der Text oder ein Ausschnitt davon überliefert ist.
Okay. Diese und unterscheiden die sich?
Also von diesen 6 sind nur 4, die den ganzen Text enthalten. Und die beiden Fragmente sind eigentlich interessant. Also das eine Fragment, das ist vom Autor selber nochmal. Da hat er sein eigenes Gedicht quasi zusammengekürzt und so die wichtigsten Punkte nochmal zusammengestellt. Und bei dem anderen Fragment, ich weiß nicht, wer da kreativ geworden ist, aber da hat jemand auch nur eine Passage genommen, aber die Eigennamen ausgetauscht, sodass die Bezüge ganz andere sind. Also da wird dann nicht mehr die Patria, die Heimat angeredet, sondern dann eine bestimmte Person oder so. Also da kann man dann schon von kreativen Eingriffen reden.
Was genau ist es denn für ein Text, den du dir da geschnappt hast und warum hast du dir genau den ausgesucht?
Ach ja, stimmt, darüber könnten wir ja auch mal reden. Ja, also es ist ein Text, wie schon gesagt, aus den 1460er Jahren, 1460 entstanden, um genau zu sein, der von einem Menschen geschrieben wurde, der als Frühhumanist in der wissenschaftlichen Literatur überall gelobt wird, der also in der Fachliteratur recht häufig genannt wird und zitiert wird, aber wie gesagt, an Editionen fehlt es noch ein bisschen. Und dieser Mensch, das war also einer, der kam aus dem Umfeld von Heidelberg, hat dann erst ein bisschen in Heidelberg studiert, hatte dann keine Lust mehr und ist nach Italien aufgebrochen, ist dann 22 Jahre lang im Mittelmeerraum hin und her gezogen, hat auch mal an der Uni gelernt und so weiter und brauchte dann aber irgendwann wahrscheinlich mal ein Einkommen und kehrte dann zurück und wollte Lehrer der klassischen Literatur werden an der Universität. Es hat aber nur so halb geklappt und dann zog er eben von Universität zu Universität und versuchte irgendwie Studenten zu finden, die ihn bezahlen. Und letztlich ist er dann nur glücklich geworden im Leben, nachdem er nochmal in der Medizin promoviert wurde und dann eine Position als Stadtarzt in Basel erlangte. Ja, und dieser Mensch, Peter Luder heißt er, der hat die Elegie geschrieben in einer ganz witzigen Situation. Er kam ja, wie gesagt, dann aus Italien zurück, erstmal nach Heidelberg und wollte dort an der Uni Fuß fassen und wurde sehr vom dortigen Fürsten gefördert oder hatte das zumindest gehofft. Der Fürst förderte ihn eher ideell, aber er wollte ihm kein Geld geben. Das war natürlich ein Problem. Und daraufhin hat dann Peter Luder öfter mal also versucht, irgendwie Lobgedichte auf diesen Fürsten zu schreiben, in der Hoffnung, doch noch ein bisschen Geld abzubekommen. Und dieses Gedicht ist sozusagen sein letzter Versuch, als schon klar ist, okay, in Heidelberg hat er nicht genug Geld zum Leben. Das war sozusagen sein letzter Versuch, den Fürsten zu überzeugen, ihm doch mal sowas wie Gehalt zu zahlen. Es hat nicht geklappt. Naja, und dieses Gedicht ist aber insofern interessant, weil es eben kein Lob auf den Fürsten ist, vordergründig, sondern ein Liebesgedicht. Also es ist ein Gedicht an die geliebte Pamphila, die ja so wunderschön ist und göttergleich. Also das geht über so einige Verse. Und die er mit so verzehrender Liebe liebt, aber sie erhört ihn einfach nicht. Und im Begleitschreiben, also im Brief an den Fürsten, gibt Peter Luder zu erkennen, ja, das Ganze ist allegorisch gemeint. Im Sinne von, lieber Fürst, gemeint, du bist meine Geliebte, bitte erhöre mich doch, bitte gib mir Geld. Ja, das macht also dieses Gedicht historisch auch ganz lustig eigentlich, dass der Fürst da als die Geliebte angeredet wird. Naja, und im Folgenden, als Peter Luder dann durch die verschiedenen deutschen Universitäten gezogen ist, da hat er dieses Gedicht dann aber auch verwendet als Unterrichtstext. Also wenn man bei ihm dann studiert hat, dann hat er sein eigenes Gedicht als Paradebeispiel für moderne lateinische Dichtung vorgesetzt. Und seine Studenten haben es also bei ihm im Unterricht abgeschrieben. Deswegen haben wir überhaupt mehrere Ausgaben davon überliefert, wenn man so will, das in Studentenmitschriften.
Und warum hast du dir diesen Text zur Edition genommen?
Ich habe zu dem Gedicht eine Hausarbeit geschrieben im zweiten Semester und bin damals so in Schaffenskrise gestürzt, weil ich dachte, mein Latein sei zu schlecht, weil ich den Text einfach nicht verstanden habe stellenweise. Also der Text war ediert. Ich habe natürlich mit der Edition gearbeitet, aber an manchen Stellen hatte ich dann einfach... Um Himmels Willen, ich kann immer noch nicht so gut Latein, warum verstehe ich das einfach nicht? Bis dann jemand, der besser Latein konnte, als ich, mir gesagt hat, ich glaube, der Text ist falsch. Da ist mir erst aufgefallen, dass diese Edition halt fehlerhaft war, dass da zum Teil einfach Sachen drin standen, Wörter drin standen, die keinen Sinn ergaben. Naja, und daraus war dann eigentlich die Idee geboren. Ja, von anderen Mängeln der Edition ganz zu schweigen. Also einmal sind halt Fehler im Text, aber dann auch irgendwie gar keine weiteren Informationen dazu, kein Kommentar, kein... Eine Übersetzung, der kritische Apparat ist richtig schlecht, also total unvorstellbar und so weiter. Also man konnte an vielen Punkten ansetzen, um zu begründen, warum man das jetzt neu edieren könnte.
Das heißt, deine Edition ist jetzt quasi ein Paradebeispiel für einen mittellateinischen Text, wo es nur eine schlechte Edition gibt und sonst keine.
Ja, ob ich jetzt selber Paradebeispiel dazu sagen will, aber es ist auf jeden Fall eine Edition, die die Mängel der vorigen Edition irgendwie wettmachen möchte natürlich. Aber ich habe auch wesentlich mehr dazu gemacht. Also der Mensch, der das zuerst ediert hat, der hat eigentlich eine Biografie über den Peter Luder geschrieben und hat dann dieses Gedicht noch in den Anhang geklatscht. Aber bei mir geht es halt speziell um dieses Gedicht. Und dadurch habe ich auch vielleicht dann mehr Kapazitäten frei, um speziell zu diesem Gedicht dann Anmerkungen zu schreiben, Übersetzung zu machen und so weiter. Da hat er sich, glaube ich, einfach nicht die Mühe gemacht.
Ganz grob, wie bist du denn vorgegangen? Also was muss man tun als Editor?
Ganz grob. Man muss natürlich irgendwie mit den Handschriften anfangen. Also man muss erstmal rausfinden, wo ist dieser Text überall überliefert. Da gibt es entsprechende Hilfsmittel oder in meinem Fall gab es jetzt halt schon eine Edition, wo das eben auch drin stand. Es gibt einen Textzeugen, also eine Handschrift, die der erste Editor noch nicht kannte, aber das ist so. Nur dafür hätte man jetzt keine neue Edition machen müssen. Ja, dann besorgt man sich irgendwie die Handschriften. Das geht ja heutzutage per Digitalisat zum Glück. Also man muss nicht mehr rumfahren in die Archive oder Bibliotheken, um die Handschriften anzugucken. Kann man natürlich auch, aber man kann sie sich auch digital bestellen, wenn sie nicht sowieso schon im Internet stehen. Und dann macht man sich also daran, jeweils erstmal zu gucken, was steht da drin. Also man fertigt eine Transkription an, so nennt sich das. Das heißt, man tippt erstmal den Text möglichst exakt ab. Schaut genau, was da steht, versucht, sich nicht beeindrucken zu lassen von dem, was man schon aus den anderen Handschriften weiß, sondern wirklich zu schauen, okay, was steht jetzt in dieser einen Handschrift? Ist das wirklich der Buchstabe, den ich erwarte oder nicht? Naja, und dann hat man diese verschiedenen Textfassungen und bringt sie dann letztlich zu einer Fassung zusammen, während man aber genau verzeichnet, wo weichen die anderen Fassungen ab. Also, dass man wirklich alle Versionen, wenn man so will, dokumentiert hat.
Und wie priorisiert man dann? Also, was kommt in den Haupttext? In den Nicht-Apparat quasi?
Da gibt verschiedene Möglichkeiten. Also man kann eine Leithandschrift wählen. Da sagt man, okay, ich ediere jetzt eigentlich eine bestimmte Handschrift, weil die besonders gut ist. Da sind vielleicht keine oder wenige Fehler drin. Und alles andere packe ich in den Apparat. Oder aber man versucht irgendwie zu gucken, wenn sich das nicht anbietet, okay, ich habe jetzt in den verschiedenen Handschriften immer mehrere Versionen, aber es gibt nur eine, die richtig ist. Alles andere wäre sprachlich falsch. Und dann versucht man eben dem Original, also der Version des Verfassers, möglichst nahe zu kommen auf diese Weise, indem man eben den korrekten Text auswählt. Das ist natürlich ein Verfahren, wo auch Interpretation eine Rolle spielt und was deshalb auch angreifbar ist, aber es ist durchaus üblich.
Aber wonach macht man das dann fest? Also am Versmaß oder wie es den besten Sinn ergibt im Satz?
Ja, genau. Also bei Dichtung ist es nochmal leichter, denn wie gesagt, also wie du gerade meintest, man hat ein Versmaß, man kann also genau schauen, was ist richtig, was ist nicht richtig. In meinem Fall, ich hatte jetzt Handschriften von 3 verschiedenen Universitätsstandorten, wenn man so will. Das heißt, an jedem dieser Orte hat Peter Luder gelehrt. Das heißt, die Versionen sind grundsätzlich unabhängig voneinander. Und wenn dann, weiß ich nicht, wenn dann 5 Handschriften eine Version überliefern und nur die 6. eine andere, dann kann man schon davon ausgehen, okay, das, was die 5 unabhängig voneinander überliefern, wird wohl das Richtige sein, wenn das auch noch Sinn ergibt. Also man macht das dann an verschiedenen Kriterien fest.
Und was hast du jetzt in deiner Edition noch gemacht, außer den Text herzustellen?
Ich habe direkt am Text, also erstmal den Text und den kritischen Apparat, also was wir gerade diskutiert haben. Dann habe ich auch den Glossenapparat gemacht, also tatsächlich die Randbemerkungen, die in einer der Handschriften sehr stark vertreten waren, dazugenommen. Denn, wie ich schon meinte, das ist ja eine studentische Mitschrift. Das heißt, diese Abschrift oder deren Vorlage ist bei Peter Luder im Unterricht entstanden und die Randbemerkungen sind ganz sicher seine Anmerkungen, die er im Unterricht dazu gegeben hat. Das heißt, an der Stelle war es sehr sinnvoll, diese Glossen mal zu edieren. Die wurden zum Teil auch schon in der Literatur zitiert, aber eben noch nie irgendwie ediert oder abgedruckt. Und ja, hier bot es sich einfach an, die mit dazuzunehmen. Dann schaut man des Öfteren auch, ob man irgendwie Vorbilder findet, also Vergil-Zitate, Ovid-Zitate, die da verarbeitet werden. Das Lateinische ist ja eine Sprache, die ganz wesentlich immer von diesen klassischen Vorbildern lebt. Das heißt, alle Leute, die irgendwie Lateinisch dichten, egal in welchem Jahrhundert, haben mal Ovid gelesen oder Vergil. Und dann kann man eben so Anspielungen finden und bemüht sich in der Regel auch, die nachzuweisen und zu zeigen, okay, das kommt jetzt von dem und dem Autor, das ist von da und da entlehnt. Ja, das gibt dann insgesamt 3 Apparate, die ich hatte. Und zu den 3 Apparaten kam dann noch eine Übersetzung. Und wie gesagt, es war ein Autor, der im deutschen Raum unterwegs war. Das heißt, germanistisches Publikum kann diesen Text oder diesen Autor auch interessant finden. Deswegen eine deutsche Übersetzung. Und hinzu kommt dann ein Kommentar, wo ich gegebenenfalls meine Entscheidungen rechtfertige. Also warum habe ich jetzt da das und das übersetzt? Aber zum Teil auch einfach weitere historische Bezüge anführe. Oder in manchen Fällen, da kamen Personennamen in dem Gedicht vor. Und aus den Anmerkungen, die auf Peter Luder zurückgehen, da stand, damit habe ich in Heidelberg die und die Person gemeint. Also es ist dann allegorisch zu verstehen. Und dann würde ich im Kommentar eben erklären, okay, wer war diese Person? Warum erwähnt Peter Luder die in diesem Gedicht? Und zu all dem kommt eben eine recht lange Einleitung, wo man den historischen Hintergrund erklärt und auch die Handschriften vorstellt. Also was sind das eigentlich für Handschriften, wo das drinsteht? Da habe ich dann sowas reingeschrieben wie, ja, das sind studentische Handschriften, die sind da und da nachweisbar.
Das ist ja jetzt schon ganz schön viel, was da noch so dazukommt. Wie lang ist das eigentliche Gedicht?
144 Verse.
Ah, okay.
Also ich frage mich auch, wie Leute das machen, die ganze Gedichtkorpora bearbeiten oder Epen oder sonst etwas. Das ist schon sehr viel Arbeit und deswegen kommt es auch immer drauf an, wie viel Zeit und je nachdem, was für eine Art von Projekt es ist, wie viel Zeit und Geld man zur Verfügung hat überhaupt, ob man jetzt das Rundumprogramm überhaupt machen kann oder dann eben so eine Übersetzung ist zum Beispiel jetzt nicht unbedingt üblich. Das würde man bei einem umfänglicheren Korpus dann sich sehr genau überlegen, ob das wirklich nötig ist oder ob man das nicht auch weglassen kann.
Ja, oder auslagern, dass jemand anderes eine Übersetzung macht.
Ja, genau, oder so.
Kann man aber auch drüber streiten, ob man überhaupt eine gute Übersetzung anfertigen kann, wenn man sich nicht auch so tiefgreifend mit dem Text beschäftigt hat, wie die Person, die die Edition erstellt. Also wenn es eine gute Edition ist, vielleicht kann man das ja dann aufholen. Aber also ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn du dich so gut mit dem Text als solchen auskennst, wenn du eine Edition erstellst, eine Übersetzung.
Ja, und gerade mit einer Übersetzung macht man sich aber immer sehr angreifbar. Also da kann man immer sehr viel drüber streiten. Insofern wird man sich das gerade bei einem größeren Textkorpus sehr überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Ob man sich die Arbeit machen möchte und ob man sich die Blöße geben möchte, beides.
Wo lagen denn Schwierigkeiten?
Also eigentlich war es recht dankbar, es war recht einheitlich überliefert oder an vielen Stellen. Gut, da war ganz klar, in welcher Version der Fehler war und in welchen nicht. Ich hatte aber eine Stelle, wo alle Überlieferungsträger einheitlich eine Version überliefern, die aber schlicht grammatisch völlig falsch ist. Und das ist dann halt ärgerlich, da denkt man sich, okay, jetzt die Überlieferung ist unabhängig voneinander, hat der Verfasser diesen Fehler gemacht. Und andererseits, um den Fehler aufzulösen, wäre aber eine Konstruktion nötig gewesen, die er anderswo im Gedicht mehrfach verwendet. Also hätte er problemlos korrekt formulieren können. Das war jetzt nicht ein Problem, dass er Latein nicht gut genug konnte oder so. Und dann steht man natürlich schon vor der Entscheidung, ob man das jetzt abdrucken möchte, was die Handschriften da schreiben, obwohl es ein Fehler ist. Oder ob man sagt, nein, das kann der Verfasser gar nicht falsch gemacht haben. Ich greife hier ein und setze die richtige Version, obwohl die Handschriften was anderes sagen. Also das ist dann eine schwierige Frage.
Und was hast du gemacht?
Ich habe jetzt an der einen Stelle, wo es wirklich gar nicht ging, habe ich tatsächlich dann eingegriffen. Ansonsten einfach falscher lateinischer Text da stünde und das will man von der Edition ja auch irgendwie nicht. Aber das muss man dann natürlich im Kommentar begründen und ja. Und sehr deutlich machen, dass man das auch so gemerkt hat. Ja, dann merkt man erst, wie lange man an so kleinen Problemen sitzen kann, wo einem quasi schon graue Haare wachsen, wo die meisten Leute sagen würden, das ist doch völlig egal. Aber na klar, es ist dann wirklich so Kleinarbeit, so Sisyphusarbeit, die eine Edition dann letztlich ja auch ausmacht.
Wem gehört denn dann eigentlich die Edition? Weil der Text ist ja jetzt über 500 Jahre alt, ist deine Edition dann gemeinfrei? Kann ich die dann frei im Internet finden?
Das ist eine gute Frage und ich weiß es gar nicht so genau. Das war ja jetzt ursprünglich meine Bachelorarbeit gewesen, die ich überarbeitet habe und dann an einen Verlag geschickt habe, der sie bald hoffentlich publizieren möchte. Und ich nehme an, es ist dann tatsächlich Eigentum des Verlags. Also ich denke nicht, dass ich den Text dann einfach verwenden kann, weiter wie ich möchte. Aber eine gute Frage. Ich habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt.
Ich habe auch nur oberflächlich geschaut und ich habe gefunden, dass Editionen 25 Jahre lang urheberrechtlich geschützt werden, nach Erscheinungsdatum oder nach Verfasserdatum, je nachdem, wenn sie Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit sind und sich wesentlich von bisher bekannten Ausgaben unterscheiden. Das wäre ja in deinem Fall, würde ja zutreffen.
Nehme ich an.
Es sei denn, du hast dich jetzt irgendwie versehentlich die Rechte an den Verlag verkauft.
Tja, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Vielleicht kannst du uns ja gleich noch sagen, wo wir deine Edition dann finden können, wenn wir sie nachlesen wollen.
Ja, also ich hoffe sehr, ich gehe jetzt eigentlich davon aus, ich bin jetzt einmal durch den Korrekturdurchgang durch und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es dann irgendwann im mittellateinischen Jahrbuch erscheinen wird. Aber ich weiß noch nicht, wann und wie lange dieser Prozess noch dauert, denn ich habe vorher auch noch nie etwas veröffentlicht.
Voll spannend. Wir werden die Augen offen halten. Vielleicht als Ausblick, du hast ja jetzt eine ziemlich klassische Edition gemacht und die kommt auch in Buchform raus und darüber haben wir ja bereits geredet. Aber was würdest du sagen, welche neuen Wege können Editionen vielleicht noch gehen? Also welche anderen Publikationsformate sind für dich denkbar?
Naja, also was schon schwer im Trend ist, sind natürlich digitale Editionen. In der Latinistik vielleicht etwas weniger, aber gerade so in den sogenannten Volkssprachen, da geht das Ganze steil bergauf. Und das ist natürlich schön, weil ein digitales Medium, das Internet, Webseiten und so weiter, die bieten halt ganz andere Möglichkeiten als ein Buch. Da kann man mit Links arbeiten, da kann man alle Digitalisate der Handschriften direkt mit einbinden, da kann man ja verschiedene Textversionen nebeneinander angucken, statt sie irgendwie so zusammenzupressen und dann alle Abweichungen in den kritischen Apparat zu setzen. Also da geht grundsätzlich sehr viel. Das Ganze hat aber auch seine Tücken, deswegen würde ich persönlich jetzt erstmal noch nicht mich da reinstürzen. Also vor allem halt die Verfügbarkeit. dieser digitalen Editionen haben so eine Durchschnittslaufzeit von 10 Jahren und danach ist die ganze Arbeit futsch, weil sie irgendwie technisch nicht mehr unterstützt wird oder es niemanden mehr gibt, der diese Projekte hostet. Insofern finde ich die Möglichkeiten toll, aber für etwas, wo ich so viel Arbeit reinstecke, würde ich es erstmal noch nicht wählen, tatsächlich.
Oder zumindest beides machen.
Genau, oder so, klar.
Ja. Aber wäre das dann nicht auch was, was vielleicht für manche Latinisten als, oder vielleicht auch für Unis eigentlich ein gutes Projekt wäre, dass die dann einen Server machen, wo sie halt sagen, wir haben hier halt nicht nur 10 Jahre online, sondern speichern die länger.
Ja, genau. Also man müsste eigentlich eine Trägerorganisation haben, die sich oder die das auf sich nimmt. Gibt es ja auch zum Teil, aber wie gesagt, also die meisten Projekte sind dann doch irgendwann einfach nicht mehr verfügbar nach einer gewissen Zeit. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte.
Total. Und es gibt ja auch noch andere Untiefen, die du umschiffen musst. Wenn du zum Beispiel, wie Jana vorgeschlagen hast, die Digitalisate noch mit einbinden möchtest, weil da die Rechte ja bei den Bibliotheken liegen und die häufig gar nicht damit einverstanden sind, dass du das Digitalisat für mehr als den, also privaten wissenschaftlichen Gebrauch verwendest.
Ja, insofern, also es gibt die Möglichkeiten, aber es fehlen noch irgendwie die Infrastrukturen, die das Ganze wirklich ja so machen, dass es eine Grundlage auch bildet. Denn was jetzt, oder was man im Fach Mittel- und Neulatein ja des Öfteren hat, da arbeitet man mit Editionen, die, weiß ich nicht, auch mal 100, 150 Jahre alt sind. Und man kann halt immer noch damit arbeiten. Und sie sind vielleicht gut oder weniger gut, aber sie sind da. Und wenn ich dann denke, so ein digitales Projekt ist dann nach 10 Jahren weg oder meinetwegen auch 15, ist dann schon ein Unterschied. Also das ist eigentlich so der eine große Punkt, den es zu bedenken gilt. Ansonsten sind die digitalen Möglichkeiten natürlich sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Ja, hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Das war ja eine ganz spannende Diskussion.
Schön, dass du dabei warst. Wir werden in der Episodenbeschreibung, sobald es dann geht, natürlich den Aufsatz von Jana verlinken. Dann könnt ihr den im Internet suchen, beziehungsweise in eurer Bibliothek des Vertrauens das mittellateinische Jahrbuch aufmachen und euch die Edition oder zumindest die Übersetzung mal zu Gemüte führen. Vielen Dank.
Was wir auch machen könnten, wir könnten auch ein Digitalisat verlinken, das tatsächlich öffentlich zugänglich ist, damit man mal sieht, wo das Ganze dann herkommt.
Ja, bitte. Unbedingt.
Ist allerdings nur ein schwarz-weiß Mikrofilm, aber immerhin, dann kann man sich mal was drunter vorstellen.
Und kann versuchen zu lesen.
Ah, ja, bitte.
Dann vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Als letzte Abschlussbemerkung noch was Organisatorisches. Wir wollen gerne auch euren Fehlannahmen und Missverständnissen eine Bühne bieten. Und wenn ihr also einen Irrtum habt, von dem ihr mal in unserem Podcast erzählen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an salvete@errare-romanum-est.de. Danke, dass ihr wieder zahlreich zugehört habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Valete quam optime!